Ganz herzlich willkommen, Doron Schneider und seine liebe Frau. Wir freuen uns, dass ihr, glaube ich, auch zum... Wir freuen uns, dass ihr, ich glaube, zum ersten Mal den Weg in die Arche gefunden habt. Aber immerhin, auch in der Sackgasse findet man uns. Ja, es ist einfach schön, hier zu sein. Wir als Arche sind eine sehr freundliche Israel-Gemeinde und wir freuen uns immer, wenn wir Besuch aus Israel bekommen. Und wenn jemand sich anmeldet, sage ich immer, ich gehe an die Tür und mach auf. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Nachmittag hier beieinander sein dürfen. Eine ganz besondere Zeit, die wir haben, Herr. Wir dürfen viel hören von dir und von deinem Augapfel, von deinem Land, von dem, was geschieht, von dem, was auch Israel für uns als christliche Gemeinde bedeutet vielleicht. Bitte segne jeden Einzelnen, der heute Nachmittag gekommen ist, Herr. Öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns verstehen und hören, was du uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Ich lese ein kurzes Bibelwort aus dem 5. Buch Mose, die Verse 7 und 8. Und da heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, darum, dass ihr euer mehr wert als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Nicht, weil ihr an Zahl alle Völker übertroffen hättet, hat Jahwe euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste von allen Völkern. Sondern, dass er euch geliebt hat und dass er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat er euch ausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von dem Hause des Dienstes aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten. Sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er sein Eid hielte, den er bei euren Vätern geschworen hat, hat er euch ausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst vom Hause des Dienstes aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten. Amen. Schwestern beieinander sind. Es sind ja viele gekommen und einige kommen noch, die kenne ich tatsächlich. Einige kenne ich nicht, aber eine kenne ich ganz bestimmt. Und das ist unsere liebe Brigitte, die uns regelmäßig auf dem Laufenden hält, wenn es um Israel geht und die immer mit uns betet für Israel alle 14 Tage. Und ich habe sie gebeten, uns ein kleines Grußwort zu sagen.
Guten Tag erstmal. Damit hat er mich überfallen. Also ich bin überhaupt nicht, mal gucken, was ich jetzt sage. Keine Ahnung. Ja, wir freuen uns, dass wir alle 14 Tage hier zum Beten sein können. Wir sind hier mit einer Gruppe zwischen 10 und 15 Personen, die jeden zweiten Freitag oder zweimal im Monat hierher kommen, um für Israel einzustehen, um für Israel zu beten, Israel zu segnen, so wie das Gottes Wort sagt. Also zuerst möchte ich euch alle einladen. Wir sind nur 15 Personen und ihr seht, wie viel Platz wir hier haben. Also wir wünschen uns immer die Fülle der Beter auch. Immer noch mehr laden wir ein und wir freuen uns über jeden, der das mitträgt. Denn warum machen wir das? Weil das in der Bibel steht, dass es unser Auftrag ist, als Wächter auf den Mauern zu stehen, für Israel in den Riss zu treten, Israel zu segnen. Und es ist so gewaltig. Ich bin ja nun bei eben EZA, Operation Exodus. Wir sind ganz tüchtig damit beschäftigt, jüdische Menschen aus der ganzen Welt nach Hause zu bringen. Und wir haben jetzt gerade die neuesten Zahlen gekriegt. Wir von eben EZA haben in dieser Zeit seit 1990 über 200.000 jüdischen Menschen persönlich geholfen. Nicht nur beraten oder irgendwas, denn unsere Hilfe sieht immer so aus. Wir helfen ihnen, die Koffer packen, wir helfen ihnen, die Wohnung aufzulösen. Wir fahren sie zum Flughafen und wir bezahlen auch viel davon. Und das geht nur, weil wir Leute haben, die uns wieder im Hintergrund auch unterstützen. Und es ist immer gut. Und das ist, Gott sagt, wir werden sie auf den Schultern nach Hause bringen. Und dann denken wir doch, jetzt in dieser Zeit sollten gar keine gehen, gar keine Juden zurückgehen, weil ja nun Krieg in Israel ist und ihr werdet euch wundern. Im ersten Halbjahr sind wieder über 20.000 Menschen nach Israel heimgekehrt, über 20.000, ohne Rücksicht. Und wir haben gerade hier aus unserer Gruppe einigen jüdischen Menschen geholfen. Stefan, der hier so das Widerhorn geblasen hat, der hat gerade vor 14 Tagen auch drei ältere Leute zum Flughafen gebracht nach Berlin, hat sie in Hamburg abgeholt, Leute, die im Rollstuhl saßen. Das sind Leute, die Aliyah machen. Aliyah heißt hinaufziehen. Und deswegen ist auch einer unserer Gebetsanliegen immer, wir beten für die Aliyah, für die Heimkehr des geliebten Volkes nach Hause, wo Gott sie hinhaben will. Und so freue ich mich dann über jeden, der dann nächste Mal mit dazukommt und sagt, wir stellen uns mit in den Riss, wir beten für Israel und Israel braucht, das wisst ihr, im Moment nichts dringender als unser Gebet. Alle brauchen das Gebet, die Menschen in Israel, die Leute, die Geiseln, aber auch diese Regierung und dieser Ministerpräsident. Ich glaube, es ist der schlimmste Job, den man im Moment haben kann, wenn man in Israels Regierung ist. Und deswegen habe ich das immer auf dem Herzen, euch einzuladen zum Beten. Dankeschön.
Ja, und jetzt darf ich unsere Ehrengäste bitten. Herzlich willkommen. Wir sind gespannt, was ihr uns zu sagen habt.
Dankeschön. Ja, Shalom. Ich bringe euch alle liebe Grüße aus Israel mit und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich bin richtig froh, dass auch hier im Norden Deutschland Interesse gibt für Israel. Ich bin ganz überrascht, dass auch Ebenezer hier aktiv ist. Weil man hört immer sowas über den Norden Deutschland, die sind so nicht so ganz, es gibt so den Bible Belt unten, Stuttgart und so, die sind dann so fromme Leute und hier oben sind die mehr atheistisch. Ja, ne, was man alles so redet. Aber das mit diesem damit, das habe ich immer so gehört und ich bin froh, bis jetzt haben wir waren jetzt eine ganze Woche schon unterwegs, wir waren gestern in Anklam, wir waren in Güstrow und alle hier in der Umgebung irgendwo. Und waren immer volle Säle, immer großes Interesse und ich dachte, ehrlich gesagt, ich dachte da oben im Norden, da kommen so zwei, drei Leutchen, Aber toll, ist richtig ermutigend. Ich werde die jetzt korrigieren, alle, die jetzt so rumstenkern über euch Norddeutschen. Sagt ihr Norddeutsch oder Ost-Nord? Nord-Ost. Nord, ist Nord, ne? Gestern habe ich auch Norddeutsch gesagt, habe ich gesagt, nee, wir sind Nordostdeutsche. Das war ein Anklang. Das war schon... Okay, will keinen hier auf dem großen Zeh treten. Ja, super. Also, ich kenne schon einige von euch. Manche bekommen schon unseren Rundbrief. Und deswegen grüße ich euch ganz herzlich. Auch ein paar von unserer Insider-Club-Familie sind dabei. Aber ich sehe auch viele neue Gesichter. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich als Israeli überhaupt Deutsch spreche. Ja. Ah ja. Ja, ja.
Vor 50 Jahren war ich mit deinem Vater in Israel.
Ich verrate Ihnen doch nicht, wie alt ich bin jetzt hier. Ja, also ich spreche Deutsch, weil ich bin ja in Deutschland geboren. Ich bin zu Düsseldorf geboren. Zwar made in Israel, aber geboren in Deutschland. Und ja, meine Eltern waren nach der Hochzeit, sind nach Israel gezogen, lebten dort ein Jahr. Mein Bruder, älterer Bruder ist dort geboren. Ich war unterwegs und dann sind wir nach Deutschland zurück. Also meine Eltern, und dann bin ich hier geboren, 11 Jahre war ich hier in Düsseldorf und dann sind wir nach Israel eingewandert. Und seitdem leben wir dort. Und wie jeder Israeli sind wir auch erstmal 3 Jahre zur israelischen Armee gegangen. Ich habe 3 Jahre bei der israelischen Marine gedient, in einer Sondereinheit. Und wenn wir die 3 Jahre fertig haben, müssen wir jedes Jahr einen Monat zum Reservedienst. Das tun wir nicht, weil wir Langeweile haben oder weil wir gerne Rambo spielen, das tun wir, weil wir so schön umzingelt sind. Stellen wir mit vielen friedlichen Nachbarländern, da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Und jetzt bin ich auch schon, also bis wir 45 Jahre alt sind, müssen wir zum Reservedienst. Und da bin ich auch schon drüber. Und deswegen müssen unsere Kinder dorthin. Wir haben gerade einen Sohn, der ist dort bei der Armee, bei den Fallschirmspringern und auch in Gaza. Und ist dann... ist eben das Leben in Israel. Der Alltag hat sich total verändert in Israel. Darüber werde ich gleich noch was berichten. Aber ich möchte kurz meine liebe Frau vorstellen. Ich bin nicht allein unterwegs. Meine rechte Hand, Shelly, schaut mal, sie begleitet mich. Wir haben die gleiche Berufung und das ist, die Christen wach zu rütteln. Amen. Ja, ich glaube, euch braucht man nicht mehr wachrütteln. Ihr seid schon voll mit Israel, ihr seid informiert, aber die größte Zahl, also die meisten Christen, die sind noch verschlafen in Bezug auf Israel. Und die müssen mal wachgerüttelt werden. Übrigens, ihre Großmutter kam nach Israel eingewandert mit diesem berühmten Exodus-Schiff. Ja, ja. Und dort hat sie ihren Großvater kennengelernt, dort hat die große Liebe begonnen. Und so ist sie ein Erzeugnis von dem Exodus-Schiff, das sie erst nicht reinlassen wollten nach Israel. Naja, nur nebenbei. Wir haben die gleiche Berufung. Gott hat ihr und mir gleiche Berufung gegeben, hier im deutschsprachigen Raum die Christen wachzurütteln. Und das machen wir eigentlich auch nur einmal im Monat für eine Woche. Reisen wir und halten Vorträge. Davon leben wir nicht. Wir sind eigentlich Geschäftsleute. Wir bauen Israel wieder auf. Wir haben eine Immobilienfirma in Israel. Wir sind insgesamt 4 Geschäftspartner, 3 orthodoxe Juden und ich als messianischer Jude. Läuft super zusammen. Sehr gut, sehr gut. Und und wir tun das, was Gott verheißen hat. Dass er, wenn die Juden wieder zurückkommen werden nach Israel, werden sie die Häuser und Städte wieder aufbauen. Und sie kommen jetzt. Und es kommen immer mehr und mehr. Wir sind jetzt 49% aller Juden weltweit leben heute schon wieder in Israel. Bei der Staatsgründung vor 76 Jahren waren es nur 6%. Heute sind es fast 50%, die Hälfte sind zurück. Die andere Hälfte wird auch kommen, aber das wird schneller gehen als nochmal 76 Jahre. Heute geht alles viel flotter, viel schneller. Wir sehen, Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung. Ob es der Welt passt oder nicht. Er hat gesagt, eines Tages werde ich euch alle wieder zurückbringen in eure Heimat. Von allen 4 Enden der Welt. Und dann wird die Wüste wieder grün werden. Und dann werdet ihr die Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Und wenn Israel wiederhergestellt ist, dann wird Jesus wiederkommen. Das stärkt die Bibel auch. Ganz deutlich. Das kennt ihr doch, oder? Kennt ihr die Bibel? Ja, natürlich. Apostelgeschichte 3. Da hat Petrus zu den Leuten in Jerusalem gepredigt. Als er kurz vorher den lahmen Mann im Namen Jesu geheilt hat. Da hat er plötzlich ein Publikum um sich gehabt. Die Leute in Jerusalem kamen, hey, wie hast du das gemacht? Ein Wunder. Der war jahrelang hier, lag er lahm, jetzt geht er im Namen Jesus und so weiter. Und dann hat Petrus gepredigt und hat ihn unter anderem gesagt, dieser Jesus Christus musste in den Himmel aufsteigen oder ist aufgestiegen bis zur Wiederherstellung, von der die Propheten von alters her geredet haben. Lies das nach, Apostelgeschichte 3, Vers 21. Petrus hat ihnen gesagt, dass Jesus in den Himmel gestiegen ist, bis zu der Wiederherstellung, von der die Propheten gesprochen haben. Und die Propheten haben von keiner anderen Wiederherstellung als von der Wiederherstellung Israels gesprochen. Das heißt, die Wiederherstellung Israels ist eine Bedingung für Jesu Wiederkommen. Und jetzt könnt ihr verstehen, warum wir so viel Chaos im Nahen Osten, warum wir so viel Widerstand haben, warum die Nachbarvölker oder der Teufel sie ausnutzt und rumtobt, um Israel noch schnell vorher zu vernichten. Er versuchte uns zu vernichten, bevor wir unseren zurückkamen nach Israel, bevor wir den jüdischen Staat gründeten, versuchte man uns hier im Holocaust zu vernichten. Hat es Gott sei Dank nicht geschafft. Und jetzt versuchte er mit Hilfe der Nachbarvölker Israel zu vernichten. Und Gott sei Dank wird er es auch nicht schaffen. Amen. Amen. Denn Gott hat uns auserwählt als sein Volk, weil er ein Werkzeug brauchte. Er hat uns nicht auserwählt, weil wir so tolle Typen sind. Er hat uns nicht auserwählt, weil er uns lieber hat und auch nicht, weil wir es verdient haben. Was uns zum auserwählten Volk Gottes macht, ist eine einzige Sache. Er brauchte ein Werkzeug, um euch und die ganze Welt zu erreichen. Und er hat ausgerechnet und er hat in den Werkzeugkasten gegriffen und ausgerechnet den kleinsten, schwierigsten, krummsten, geringsten. Er sagt, du bist das geringste Volk aller Völker. Du bist ein halsstarriges Volk, ein widerspenstiges Volk. Du Würmlein Jakob. Das sind alles Begriffe, die Gott uns benennt. Aber er hat sich ausgerechnet diesen kleinen, krummen Schraubenzieher ausgesucht und gesagt, mit dem werde ich die ganze Welt wieder reparieren oder erretten. Das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht, weil er uns lieber hat, nicht, weil wir besser sind. Wir denken manchmal, dass wir besser sind oder dass er uns lieber hat. Das wünschen wir. Nein, er hat alle Menschen gleich lieb. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir nur ein Werkzeug Gottes sind. Und weil wir sein Werkzeug sind für den Heilsplan, für die ganze Welt, auf der einen Seite versucht der Teufel, dieses Werkzeug zu zerstören, auf der anderen Seite aber lässt Gott das nicht zu. Und deswegen sagt Gott, weh, ihr tastet Israel an. Es ist, als ob ihr meinen Augapfel antastet. Ihr tastet mein Werkzeug an. Und deswegen können sie es versuchen, machen uns das Leben schwer, aber letztendlich werden sie es nicht schaffen. Weil die Wiederherstellung Israels wird geschehen. Amen. Weil das ist Gottes Heilsplan, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und das versucht der Teufel zu verhindern. Okay, und heute stehen wir an einem Scheideweg der Geschichte. Unsere Welt befindet sich im Umbruch. Im Nahen Osten steht die Terrorachse des Iran, Israel und der westlichen Welt gegenüber. Nur von hier, wir sind im Norden, 5 Stunden, ich sag mal 4 Stunden, normaler Flug nach Frankfurt, aber von hier wären es 5 Stunden. Nur 5 Stunden Flug von hier entfernt kämpft ein ganzes Volk wortwörtlich. Ach, du bist ja ein Schatz, danke schön. Beste Frau der Welt. Nur 5 Stunden Flug von hier kämpft ein ganzes Volk um sein Überleben, um Existenz. Das ist nicht nur ein kurz kleiner Angriff oder ein Krieg, mal mit einer Grenze wegen irgendeiner Streitigkeit. Israel kämpft ums Überleben. Wir haben es momentan mit 7 Fronten zu tun in Israel. Und wie die Kristallnacht für die Juden und der 11. September für Amerika, so wird auch der 7. Oktober für Israel immer ein Tag der Schande bleiben. Es war ein jüdischer Feiertag, Simchat Torah. An Simchat Torah feiern wir mit der Bibel und wir umarmen die Bibel, das Wort Gottes, die Tora, und gehen auf die Straße und feiern auf der Straße. Wir feiern und danken Gott für die Bibel, für das Wort Gottes. Was für ein freudiger Tag. Einmal im Jahr lesen wir die fünf Bücher Mose durch und dann gleich an Simchat Torah lesen wir das letzte Kapitel und fangen den nächsten wieder an. Und alle freuten sich und feierten. Es war ein perfekter Tag. Keine Wolke am Himmel. Tausende junger Israelis feierten auf einem Musikfestival im Freien an der Grenze mit Gaza. Und plötzlich um 6.29 Uhr, als die Kinder in ihren Städten, in den Städten und Kibbuzim in der Nähe von Gaza noch schliefen und fest in ihren Betten schliefen, verwandelte sich der Himmel plötzlich in die Hölle. 3000 Hamas-Terroristen stürmten nach Israel. Sie ermordeten 1200 Menschen auf brutalste Art. Das wären, wenn man sich das so ein bisschen die Menge vorstellen möchte, hier in Deutschland, dann wäre das, also von der Verhältnis zur Bevölkerungsgröße Deutschlands, wären das ungefähr 12.000 deutsche Bürger innerhalb ein paar Stunden auf brutalste Art ermordet. Wie hättet ihr reagiert? 255 Israelis wurden entführt. Heute befinden sich immer noch 101 Geisel innerhalb Gaza, irgendwo unterirdisch in den Tunnels. Die Hälfte davon leben nicht mehr, aber die Hälfte sollen noch leben. Sie wurden gefesselt, dann lebendig verbrannt. Embryos wurden vom lebendigen Leibe der schwangeren Müttern aufgeritzt, der Bauch und rausgenommen und vor der Familie. Hat sogar, ich darf gar nicht zu viel erzählen, die haben mit dem Embryo Fußball gespielt, vor den Augen der Familie. Junge Mädchen wurden an Bäume gefesselt, brutal vergewaltigt. Granaten wurden in Zimmer geworfen, wo ganze Familien eingesperrt waren und haben sie zerfetzt. Ein Fall, da haben sie ein kleines Baby in einen Backofen gesteckt und heiß angedreht und die Eltern mussten zuschauen. Das haben wir alles auf Live-Kameras, weil die hatten alle GoPros-Kameras. Und es gibt einen Film, der läuft 45 Minuten. Das ist katastrophal, den Film. Die wenigsten Leute können diesen Film bis zum Ende schauen. Diplomaten haben diesen Film gesehen und mussten nachher zur psychologischen Therapie. Das ist etwas, es ist eine ganz andere Liga von Brutalität. Eine israelische Sängerin mit Namen Naomi Shemer sagte einmal: Wenn die Araber uns erobern werden, dann werden wir die Sterilität der Nazis vermissen. Was die Nazis uns im Holocaust angetan haben, ist ein Kinderspiel gegenüber das, was diese Palästinenser, diesen Juden, diesen Israelis am 7. Oktober angetan haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte das passieren? Israel hat die stärkste Armee im Nahen Osten. Wir haben besten Sicherheitsdienst. Wir haben gerade einen Zaun fertig gebaut, der Millionen gekostet hat, mit Sensoren, mit Kameras, mit allem drum und dran. Trotzdem ist es den Feinden gelungen, nach Israel reinzukommen und dieses Massaker anzurichten. Wie konnte das passieren? Wer hat da geschlafen? Wer hat uns verraten? Das werden wir alles nach dem Krieg untersuchen. Und wir werden staunen, was dabei herauskommt. Aber, egal wer daran schuld ist, was da schiefgelaufen ist, wenn Gott das nicht zugelassen hätte, dann wäre das nicht passiert. Auch mit den größten Verrätern, den größten Fehlern, die wir gemacht haben, Gott hätte das nicht zugelassen. Also wenn er das nicht zugelassen hätte, würde das nicht passieren. Deswegen. Und uns helfen auch nicht die sicherste, die stärkste Armee und der beste Sicherheitsdienst. Wenn Gott sein Angesicht von seinem Volk abwendet, dann machen die Feinde mit uns, was sie wollen. Das war immer so in der Geschichte. In der ganzen Bibel lesen wir immer, wenn das Volk Israel Gott gehorsam war, dann lebten sie in Ruhe, in Frieden und in Sicherheit in ihren Grenzen. Sobald sie aber Gott ungehorsam wurden und anderen Göttern nachgelaufen sind, Dann kamen die Midianiter, die Philister, heute sind sie Palästinenser, auch die Amalekiter, ständig wurden wir angegriffen. Das war immer so. Das ganze Buch der Richter ist so. Mal so, mal so. Mal sind sie Gott gehorsam, dann herrschte 40 Jahre Ruhe im Land. Und dann waren sie Gott ungehorsam, dann wurden sie wieder angegriffen. Keine Sicherheit in den Grenzen Israels. Und das hat sich nichts verändert im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Das ist heute genauso. Und was auch immer der praktische Grund war, warum sie es geschafft haben, wie ich schon gesagt habe, wenn Gott das nicht zugelassen hätte, wäre das nicht passiert. Es gibt auch einen geistlichen Grund. Und die Bibel hat auch diesen 7. Oktober schon vorausgesagt. Oder genau gesagt, Mose und Josua haben das Volk Israel gewarnt und gesagt, wenn ihr ins Land Israel kommt, passt auf, dass ihr nicht, wenn es euch dann zu gut geht, dass ihr euren Gott nicht verwerft. Wie leicht passiert uns das auch im persönlichen Leben? Alles funktioniert, die Geschäfte laufen, alles ist gut, dann brauchst du nicht mehr beten, dann vergisst du das mal oder überspringst das mal. Und wir hatten den Iron Dome, diese eiserne Kuppel, der hat 95% aller Raketen abgefangen. Alle Raketen von Gaza, 95% davon wurden von der israelischen Erfindung, eiserne Kuppel, Iron Dome, abgefangen. Nur 5% sind doch gelandet, aber meistens auf offene Felder. Weißt du, was wir gemacht haben? Abends haben wir einfach den Iron Dome angeschaltet und sind in Ruhe schlafen gegangen. 95% werden abgefangen, der Rest fällt irgendwo auf dem Feld, alles gut. Da brauchst du nicht mehr beten. Dann hast du kein Bedürfnis mehr zu beten. Warum musst du Gott noch um Bewahrung bitten? Du hast doch den Iron Dome erfunden. Unser schlaues israelisches Köpfchen hat etwas erfunden, was uns schirmt vor allen Raketen. Warum noch Gott? Unnötig. Und so haben wir uns auf diese Technologie verlassen, anstelle auf Gott. Und hier hat das Problem angefangen. Und Gott hat davor gewarnt. Und wir lesen das in der Bibel, in 5. Mose 32, Vers 15, da steht, da wurde Jeschurun, Jeschurun ist ein anderer Begriff für Israel, Israel ist damit gemeint, da wurde Israel fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick und feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Das geschieht uns im persönlichen Leben auch sehr oft. Wenn alles gut läuft, stehen wir vor der Versuchung, sehr schnell auf Gott mal verzichten und meinen, das haben wir alles geschafft, weil wir so talentiert sind. Und davor hat Gott das Volk gewarnt. Und wenn wir weiterlesen, in Vers 17 steht was ganz Spannendes. Ihr wisst, übrigens, der 7. Oktober, das Massaker war nicht für den 7. Oktober letztes Jahres geplant, der war eigentlich für April dieses Jahr geplant. Aber die Terroristen konnten es nicht abwarten. Sie haben die Gelegenheit genutzt und gesagt, Mensch, guck mal, da war ein Nova-Festival, ein Friedensfestival, 3000 junge Israelis tanzten dort eine ganze Woche herum an der Grenze von Gaza und die konnten es nicht mehr abwarten. Die dachten, nee, das müssen wir jetzt ausnutzen. Leichte Beute. Und haben anstelle April dieses Jahres, haben sie dieses Massaker schon im Oktober ausgeführt. Aber das war der Auslöser. Und diese 3000 Israelis tanzten und feierten, um eine Statue herum, die hieß Nova, Nova Götze, Nova Festival. Okay? Es war, und als ich das gesehen habe, die ersten Bilder von diesem Festival nach dem 7. Oktober, hat man so gezeigt, hier alles schrecklich, was da passiert ist, und dann ging die Kamera so rum und plötzlich sah man noch, bevor sie reingekommen sind, wie sie da rumtanzen und plötzlich auf so einer hohen Bühne steht eine Statue, ähnlich wie Buddha-Form, Figur, das war der Nova-Götze. Und als ich das Bild sah, die tanzenden Israelis mit diesem Götzen, dachte ich sofort an das goldene Kalb. Und sofort war mir klar, Gott hat mir ganz klar gesagt, das ist der Auslöser. Und Gott hat davor gewarnt. Und hier genau das steht hier in 5. Mose 32, Vers 17. Sie opferten den Dämonen. Also nachdem Gott gewarnt hat, dass Israel das fett wird und es ihnen gut geht, dass sie ihn nicht verachten sollen, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kennen und nicht kannten. Neuen Götzen. Nova heißt neu, das ist Latein. In der Septuaginta steht hier genau der Name. Steht Nova-Götze, der Name von dieser Figur. Also es wurde auch ganz speziell, ganz konkret, dieser Götze wurde hier schon vorausgesagt, die sie nicht kannten. Neuen Götzen, Nova-Götze, der erst vor kurzem aufgekommen war, die eure Väter nicht verehrten. Also ein moderner Götze, nicht einer von den alten biblischen Baal oder Aschera und so. Ein moderner Götze, Nova-Götze. Das wurde also schon alles vorausgesagt. Ich will jetzt nicht jeden Vers hier durchgehen, aber es ist vielleicht noch ein Vers. Das ganze Kapitel hier ab Vers 15 beschreibt den 7. Oktober fast 1:1. Gott hat davor gewarnt. Da stehen das in Vers 21, also erstmal Vers 20 steht, da steht auch, Gott hat gesprochen und gesagt, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Deswegen ist das passiert. Wenn sie anderen Götzen nachlaufen, dann verbirgt Gott sein Angesicht und dann lässt er sowas geschehen. Und hier steht in Vers 21, sie haben mich zur Eifersucht gereizt, durch einen Nichtgott haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeit. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Steht das hier auch so? Ja, steht da. Richtige Elberfelder hat auch richtig übersetzt. Durch ein Nichtvolk. Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht für viele neu ist. Es gibt kein palästinensisches Volk. Das palästinensische Volk ist ein erfundenes Volk. Es gibt Palästinenser, aber kein palästinensisches Volk. Es gibt in keinem Geschichtsbuch findest du die Geschichte eines palästinensischen Volkes. Es gibt keine Kultur des palästinensischen Volkes, gibt es nicht, es wurde erfunden. Es gibt Palästinenser. Aber jeder, der seit 135 nach Christus, seitdem der böse Kaiser Hadrian dieses Gebiet Palästina nannte, nach den Namen der Erzfeinde des jüdischen Volkes, die Philister, Palästina ist der lateinische Begriff, bis zur Staatsgründung Israels, hieß das ganze Gebiet Palästina. Und jeder, der dort lebte, ob Christ, Jude oder Araber, war ein Palästinenser. Und das macht sie noch lange nicht zu einem Volk, nur weil sie in dem Gebiet lebten, das Palästina hieß. Und deswegen muss ich ganz deutlich sagen, es gibt gar nicht so etwas palästinensisches Volk. Und bis Anfang der 60er Jahre gab es in Israel noch ein palästinensisches symphonisches Orchester. Das bestand aus 100% nur jüdischen Musikern. Parallel dazu gab es ein arabisch-symphonisches Orchester. Das waren 100% alles nur Araber. Die Juden haben sich viel mehr bis in die 60er Jahren mit diesem Begriff palästinensisch identifiziert. Und 1964 hat Yasser Arafat zum ersten Mal den Begriff palästinensisches Volk gebraucht und alle Araber, die in Israel lebten, die aus verschiedenen, in der Vergangenheit aus verschiedenen Nachbarländern, aus verschiedenen Gründen eingereist kamen, die hat er palästinensisches Volk genannt und das haben sie auch übernommen. Warum? Weil sie hatten einen und den gleichen Feind Israel und das hat sie vereint. Das macht sie aber noch lange nicht zu einem Volk. Es gibt kein palästinensisches Volk. Und deswegen ist genau das, was hier steht, was ihnen passiert ist. Und da hat Gott gesagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeit. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Und das tun sie. Sie kränken Israel. Es kränkt uns unwahrscheinlich, zu wissen, dass wir noch ungefähr 50 lebende Israelis im Gazastreifen haben. Und ich will gar nicht daran denken, was sie alles durchmachen müssen, mit diesen brutalen Bestien, die sie unterirdisch festhalten. Der Alltag in Israel hat sich verändert. Es ist nicht mehr normal wie vor dem 7. Oktober. Alles hat sich verändert. Wir leben zwar das Leben weiter, wir versuchen weiter das Leben zu genießen. Wir sind Cello und ich, wir sind sehr positiv, wir leben in Tel Aviv. Aber das ganze Umfeld ist anders. Du sitzt in einem Café, morgens gehen wir Kaffee trinken und dann musst du ständig aufstehen, weil da kommt, da fährt eine junge Dame, hübsche junge Dame, ihren Freund rein mit einem Rollstuhl ohne Beine. Die hat er am 7. Oktober verloren. Überall in Israel laufen sie mit Krücken rum jetzt oder mit amputierten Armen, mit künstlichen Armen oder Beinen. Ich trainiere so zweimal in der Woche, gehe ich so Fitness machen und da auch neben mir vor dem 7. Oktober hat er noch zwei Beine gehabt, heute hat er nur ein Bein und trainiert weiter. Das Bild, die Gesellschaft hat sich verändert. Wir wachen morgens auf, wieder ein Terroranschlag. Nächsten Morgen wieder ein Jordanier schießt auf drei Israelis, kaltblütig los, an einem Tag, in ein paar Minuten, er schießt drei Israelis. Nächsten Morgen, jeden Tag passiert ein Anschlag innerhalb Israels. Ich spreche gar nicht mehr vom Gazastreifen, von dem Krieg in Gaza. Wir haben ja auch noch eine Front in Judäa und Samaria, in dem sogenannten Westjordanland. Aber die Bibel nennt das Judäa und Samaria. Und dort passiert jeden Tag ungefähr ein Anschlag. Oder jemand, der von dort kommt und es schafft, in unsere Städte zu kommen. Oder wachen wir morgens auf, machen Nachrichten auf oder Handy und sehen, ach, schon wieder ein Anschlag. Einfach ein Palästinenser, der fuhr auf der Straße, sah ein Israeli auf den Bürgersteig gehen, mit seinem LKW, fährt rechts rum, auf ihn drauf, tötet ihn absichtlich, um ihn zu töten, das war das Ziel. Das ist unser Alltag geworden. Doch muss ich dazu sagen, dass obwohl wir jeden Tag einen Terroranschlag, ungefähr im Schnitt jeden Tag einen Terroranschlag und ein, zwei tote Israelis erleben müssen, passieren auch sehr viele Wunder in Israel. Von Anfang des Jahres, allein im Westjordanland, aus dem Westjordanland, oder dort wurden 1150 Terroranschläge vereitelt. Davor wurden wir bewahrt. Und das können wir euren Gebeten verdanken, dass ihr für Israel betet und betet weiter. Wir brauchen eure Gebete für Israel. Stellt euch vor, es werden seit Anfang des Jahres noch 1150 Terroranschläge und heftige Terroranschläge, die geplant waren. Und so hat Gott das zugelassen, weil das Volk Israel heute leider noch Gott ungehorsam ist. Aber der 7. Oktober hat auch sehr viele Israelis umgewandt oder wieder zu Gott zurückgeführt. Sehr viele Israelis, ich kann die Zahlen nicht nennen genau, aber ich weiß, sehr viele Israelis, sehr viele Soldaten, 80% der Soldaten weigerten sich, in den Krieg zu ziehen, wenn sie ohne vorher den Rabbiner zu sehen oder in die Synagoge zu gehen und zu beten. Nein, sie müssen jetzt nicht sofort gläubig an Jesus werden. Erstmal einen Schritt, erstmal wieder zu Gott zurück. Der nächste Schritt ist dann an Jesus. Also sie müssen erstmal wieder nach Gott suchen, nach ihrem Gott suchen. Und es hat sich was getan. Ich kenne sehr viele Israelis, die waren total Atheisten. Und es hat sich was bewegt in ihnen. Und heute habe ich so tolle Gespräche mit ihnen über Gott, über die Ewigkeit. Die Bevölkerung hat sich verändert. Und ich glaube, das wollte auch Gott damit erreichen. Aber ich frage mich, also jetzt vor zwei Wochen kamen israelische Soldaten, waren 20 Meter entfernt von sechs Geiseln, israelische Geiseln, die waren unterirdisch. Die Soldaten waren im Kinderzimmer oben, also die meisten Tunnels, die gingen von Kinderzimmer aus runter oder in Moscheen. Und die waren oben im Kinderzimmer und die Terroristen mit den sechs Geiseln 20 Meter tiefer hörten die Soldaten und wussten, dass sie gleich geschnappt werden und haben noch die sechs israelischen Geiseln, die 11 Monate ausgehalten haben in den Tunnels von Gaza, haben sie noch kaltblütig in den Nacken geschossen. Und ich frage mich, wo war hier der Aufschrei der Welt? Wenn solche kaltblütigen Fälle gegen Israel gemacht werden, wo waren die Menschenrechtsorganisationen, die Demonstrationen auf den Straßen? Die Welt hat ihre Klarheit verloren, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu machen. Unglaublich viele Gegner Israels, sogar auch Christen, stellen sich auf die Seite der Feinde Israels und somit auf der Seite des Bösen und der Bösen. Sie stellen sich auf die Seite der Hamas und somit stellen sie sich auf die Seite der Vergewaltiger und Mörder. Sie sollten sich schämen. Leider auch viele Christen. Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat Israel beschuldigt, die Menschen in Gaza absichtlich auszuhungern. Das ist völliger Unsinn. Es ist eine komplette Erfindung, eine ganz klare Lüge. Israel hat bisher 45.000 LKWs mit Lebensmitteln und Medikamente nach Gaza reingefahren. Das macht 800.000 Tonnen Lebensmittel und Medikamente. Das macht umgerechnet mehr als 3.000 Kalorien für jeden Mann, Frau oder Kind pro Tag. Aber einen Moment mal, warum erwartet oder verlangt man das von Israel überhaupt? Dass wir Lebensmittel und Medikamente während des Krieges an unsere Feinde liefern? Ist das so üblich? Habt ihr das, hat die Welt oder das auch von Putin verlangt und erwartet? Nee, natürlich nicht. Das ist ja Putin, da gibt es ja Krieg. Ja, bei uns auch. Da denkt keiner dran. Warum sollte Putin Lebensmittel oder Hilfsgüter, humanitäre Hilfe an die Ukraine schicken? Die sind ja im Krieg. Ja, wir sind auch im Krieg. Aber von uns verlangt man das. Und wehe, es fehlt ein LKW. Dann werden wir wieder vom internationalen Gericht verurteilt und von der UNO verurteilt. Und vom UNO-Sicherheitsrat und so weiter. Und alle Menschenrechtsorganisationen. Wenn wir das Rote Kreuz nicht, dem Roten Kreuz nicht zulassen, die Terroristen, die Israelis vergewaltigt, zerstückelt und verbrannt haben, zu besuchen in unseren Gefängnissen, dann schreit die ganze Welt auf. Aber kein einziger israelischer Geisel hat auch nur den Schatten von einem Mitarbeiter vom Roten Kreuz sehen dürfen. Aber wir lassen die Rote Kreuz-Leute nicht die schlimmsten Terroristen besuchen, die sich darum kümmern, damit sie genug Essen bekommen, dass sie gut behandelt werden. Das ist die Welt, in der wir leben. In welchem Krieg in der ganzen Menschheitsgeschichte hat jemals ein Volk während des Krieges humanitäre Hilfe an seine Feinde geleistet? Gab es sowas schon mal, dass ein Volk während des Krieges an die Feinde humanitäre Hilfe geleistet hat? Nennt mir einen Fall. Einfach gibt es nicht. Aber von Israel ist das selbstverständlich. Von Israel fordert man das. Wehe, ihr macht das nicht. Die Welt will, dass wir damit unsere Feinde voll füttern, damit sie weiter gegen uns kämpfen. Wenn es in Gaza Palästinenser gibt, die nicht genug zu essen bekommen, dann liegt das daran, dass die Hamas die Lebensmittel stiehlt und ihnen zu teuer verkauft. So viel zu dieser Lüge. Aber hier ist eine weitere. Die Medien beschuldigen Israel oder die israelische Armee, absichtlich Zivilisten ins Visier zu nehmen. Wovon reden Sie da? Die israelische Armee hat Millionen von Flugblättern abgeworfen, Millionen von SMS-Nachrichten und Hunderttausende Telefonanrufe getätigt, um palästinensische Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen. Macht das auch eine andere Armee? Macht das Putin auch? Ja, ne?